Ja, ein herzliches Willkommen zum heutigen Profcast und ich habe heute einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast, den lieben Kai Romhardt. Und wir haben den Podcast heute, bevor ich jetzt angefangen habe zu sprechen, mit einer Glocke eingeläutet. Und was das mit der Glocke und ähnlichen Klängen zu tun hat, das erfahrt ihr hier in diesem Profcast.
Herzlich willkommen zum Profcast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
Ja, der Jingle endet mit einer meiner Lieblingsinstrumente, einer elektrischen, stark verzerrten Gitarre. Aber wie ich hatte eingangs gesagt, sind mit einer Glocke gestartet. Und mit dem Kai Romhardt verbindet uns etwas mehr als eine Glocke. Und wir kennen uns seit mittlerweile weit über 20 Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Kai kann das Gleiche nochmal spezifizieren. Also wir haben eine ganz lange Historie, auch wenn wir viel zu wenig miteinander tun und uns viel zu wenig sehen in den letzten Jahren. Nichtsdestotrotz begegnen wir uns immer wieder und unsere Wege kreuzen uns immer wieder, wie jetzt für diesen Podcast. Und ja, Kai ist ein ganz besonderer Mensch, wenn ich das gleich mal vorab so vorausschicken darf. Er hatte nämlich auch einen interessanten Lebensbruch und damit möchte ich gleich auf eins seiner Bücher verweisen. Aber vielleicht kommt das ja dann später noch in diesem Podcast heraus. Also er ist Buchautor und ja, was machst du, Kai, sonst noch, wenn du gerade nicht schreibst?
Ja, was mache ich, wenn ich nicht schreibe? Also ich hoffe hauptsächlich gut zu leben und was im Moment so meine Hauptbeschäftigung ist, ist tatsächlich ein Netzwerk aufzubauen, das Netzwerk Achtsame Wirtschaft, das buddhistisch inspiriert ist und wo wir versuchen, Heilsames in die Wirtschaft, in unserer Arbeit, in Umgang mit Geld, in den Konsum zu tragen. Und die Menschen, die da aktiv sind, die ja, fühlen sich der Meditation verbunden, der Achtsamkeitspraxis verbunden, sind in verschiedensten Rollen in der Wirtschaft, als Unternehmer, als Berater, angestellt, als Manager, als Freiberufler. Und wir treffen uns regelmäßig und inspirieren uns gegenseitig und versuchen eben auch das, was wir durch Meditation und Achtsamkeit für uns gefunden haben, auch mit der Gesellschaft zu teilen.
Ja, alleine darüber, über diesen Weg, wie du da hingekommen bist, könnten wir jetzt stundenlang, glaube ich, reden. Oder besser gesagt, du könntest darüber stundenlang reden. Aber wir machen es vielleicht mal ganz kurz für diejenigen, die es interessiert. Es gibt ja ein Buch aus dem Herder Verlag. Das hast du oder habt ihr gemeinsam Lebensbruch genannt. Es gab also offensichtlich einen Bruch im Leben. Aber naja, es war jetzt kein Schicksalsschlag besonderer Art. Aber vielleicht kannst du das, magst du das in 3, 4 Sätzen kurz zusammenfassen?
Gut, das war, denke ich, so meine Verabschiedung von den klassischen Karriereleben, dem ich so bis zum 30. Lebensjahr gefolgt bin, wo ich Ausbildung gemacht habe, studiert habe, promoviert habe, Bücher geschrieben habe, in die internationale Unternehmensberatung gegangen bin und dann gemerkt habe, das alles macht mich nicht wirklich glücklich. Und ich fühlte mich damals wie in einem Zug, der mit einer ziemlichen Geschwindigkeit durchs Land rauschte, aber ich selber hatte nicht wirklich den Kurs eingegeben, wo das dahin führte. Und ich fühlte mich eigentlich immer nur noch erschöpft. Und ja, das war dann der Punkt, wo ich da, den ich heutzutage als Lebensbruch bezeichnen würde und wo ich gemerkt habe, ich muss eigentlich alles ändern oder sehr viel ändern und mich vor allen Dingen erstmal selber tiefer verstehen. Und das war dann der Beginn eines neuen Weges und der fing an mit der Begegnung mit dem Buddhismus und dann auch längeren Aufenthalten in einem buddhistischen Kloster in Frankreich, im Village de Prunier, wo der Thich Nhat Hanh, ein vietnamesischer Zen-Meister, seit vielen Jahren lehrt.
Ja, und ich habe diesen Weg aus der Distanz so mitbegleitet und auch deine Entwicklung begleitet. Das war schon also ganz spannend, ne, dass du wirklich von einer sehr großen internationalen Unternehmensberatung, der die Karrieretreppen nach oben offen standen, dann Abstand genommen hast und dann wirklich diesen ganz anderen Weg genommen hast. Also für alle Menschen, das ist nicht unser Thema, aber die das interessiert, unbedingt dieses Buch rein in dieses Buch hineinschauen und nachlesen, wie denn signifikante Veränderungen im Leben auch ohne Gewalt und ähnliches dann vonstatten gehen können. Das ist aber nicht unser Thema heute. Unser Thema ist heute Digital Mental Health. Und was uns zu diesem Thema zusammengeführt hat, ist einerseits, dass ich mich seit Jahren auch mit dieser Thematik beschäftige und auf der anderen Seite, dass auch in das ja Arbeits- und Beschäftigungsgebiet von Kai und seinem Netzwerk von dir letztendlich auch eine immer größer werdende Rolle spielt. Und du hast ja auch vor 20 Jahren ein Buch geschrieben, Wissen ist machbar, mit dem pragmatischen Untertitel 50 Basics für einen klaren Kopf. Das klingt ja schon so ein bisschen nach Mental Health, ne? Was hat dich denn seinerzeit auf dieses Thema gebracht?
Ja, für mich war das so interessant, dass ich ja als Wissensmanagement-Forscher und Wissensmanagement-Experte einige Jahre unterwegs war und mich im Umgang mit Wissen ja sehr kompetent fühlte. Und mir hörten die Leute ja auch ein bisschen zu und ich war als Unternehmensberater da unterwegs. Und als ich dann das erste Mal im Kloster war und man mir sagte, setz dich doch mal bitte auf dieses Sitzkissen, da im halben Lotus, was ja erstmal körperlich eine Herausforderung schon war, aber die wahre Herausforderung war dann 20, 25 Minuten einfach nur da zu sitzen, das Sitzen zu genießen, meine Atemzüge zu zählen und mein Denken zur Ruhe zu bringen. Und diese ersten 25 Minuten, die waren für mich also wirklich ein Horror und gleichzeitig extrem erkenntnisreich. Ich habe nämlich gemerkt, wie wenig ich Zugriff habe auf meine Gedanken, wie meine Gedanken sich ständig um alle möglichen Themen, um Themen kreisen, in der Zukunft sind, in der Vergangenheit sind, sich Sachen ausmalen, sich Sachen wünschen. Und dass dadurch extreme Unruhe und auch ja bis zu Schmerzen in meinem Körper entstanden sind. Ja. Und ich dachte eigentlich so als Wissensmanagement-Forscher, als Doktor und alle möglichen anderen Sachen, dachte ich, dass ich doch intellektuell relativ klar bin. Und in dem Moment war mir klar, es gibt Teile von mir, die mir sehr unbekannt sind. Zum Beispiel mein Denken und eben auch die Wirkung dieser Gedanken dann auf meine Emotionen und die Wirkung der Emotionen dann wieder zurück auf meine Gedanken und auf meinen Körper. Also dieses ganze Wechselspiel der Teile des menschlichen Geistes und Körpers wurde mir da das erste Mal bewusst. Und das war dann der Anfang eines Forschungsprozesses erstmal innerlich über 2 Jahre, bevor ich mich dann damals an dieses Buch gesetzt habe, weil das war mir mit das nächste Thema, ja, das mal zu übersetzen. Und rausgekommen sind dann damals wirklich so pragmatische Ansätze, wie ich anders mit meinem eigenen Wissen umgehen kann. Auch damals auch schon mit Medien, aber damals war das Digitale eben noch nicht so weit im Vordergrund, wie es heute steht.
Ist es das, was das Thema Digital Mental Health auch so ja auf eine Woge gebracht hat in den letzten Monaten, auch in den letzten Jahren schon? Also was hat sich denn so in dem Rückblick von vor 20 Jahren, als du dieses Buch geschrieben hast, zu heute denn tatsächlich verändert? Was ist da deine Beobachtung?
Ja gut, also ich denke, wir sind eine Generation, die es auch noch anders kennt, die auch noch zu Hause das kennt, nur mit dem analogen Telefon und einem Handy. Also man kann jetzt natürlich die ganzen Schlüsselworte da runterrattern, aber es ist natürlich schneller geworden. Das Digitale ist omnipräsent geworden. Das iPhone oder andere Mobilfone sind so wie kleine Dosenöffner für alles. Also eigentlich magische Gegenstände geworden, mit denen man die verschiedensten Bereiche des Lebens erkunden kann, managen kann, Fotos, alles, ja, also verschiedensten Medien darüber bedienen kann. Wir haben so viele Kanäle, auf denen wir kommunizieren können. Wir sind auch über das Internet natürlich ständig auch im Kontakt mit dem Unendlichen, also mit unendlichen Angeboten, im Streaming, Informationen, Menschen, soziale Netzwerke. Das, was früher in vielem irgendwo natürliche Grenzen hat, ist entgrenzt. Und wir als Individuen müssen uns dazu verhalten. Ja? Und immer, wo der Mensch mit dem Unendlichen in Kontakt kommt, da ist er ein Stück weit auf der einen Seite fasziniert, aber auf der anderen Seite auch in Gefahr, sich zu verlieren und das Maß zu verlieren. Ja. Also jetzt mal ein Beispiel. Es gab mal eine Gruppe von tibetischen Mönchen, die sind nach New York eingeladen worden und standen dann in New York auf einem Platz, wo überall die Werbung blinkte. Ja, das war auch noch nicht der Höhepunkt des Digitalen. Das war vielleicht schon vor 15 Jahren. Ja, aber damals hat der eine den anderen angeschaut und gesagt, oh, sie wollen unseren Geist stehlen. So. Das finde ich eine sehr interessante Aussage. Ja, sie wollen unseren Geist stehlen bedeutet in dem Moment, da ist etwas außerhalb von uns, was uns anlockt, aber auch nicht um uns nur Gutes zu tun, sondern um uns etwas zu verkaufen, um eine bestimmte Emotion uns zu wecken. Und diese Emotion wiederum, das kann ein Mangel sein, ich fühle mich unsicher oder eine leichte Erregung, die dann wieder an irgendeiner Stelle zu einem Kauf führt oder das, was derjenige, der das Medium zur Verfügung stellt, gerne sich wünscht, ja, ein Abonnement oder wie auch immer. Das heißt, wir sind im Digitalen eben auch ständig auch umgeben, nicht überall, aber in vielen Kontexten von diesen von der Aufmerksamkeitsökonomie, von den Menschen, die auch aus dem Kontakt in irgendeiner Form eine Monetarisierung machen wollen, sich einen Klick holen wollen oder eben etwas in unseren Geist pflanzen wollen. Und das ist häufig nicht zu unserem Besten. Ja, wenn wir das eben als Meditierende sehen, sehen wir, dass viel, was da eben im Digitalen unterwegs ist, eben auch genau etwas auch in uns weckt, was uns am Ende gar nicht so gut tut, wo wir dann am Ende irgendwo unzufriedener sind als vorher oder gereizt oder aufgedreht oder in irgendeiner Form anderen Mangel spüren.
Ja. Man muss dazu noch sagen, dass ihr diese Meditationspraktiken ja in eurem Netzwerk für achtsame Wirtschaft praktiziert. Und dieses Netzwerk ist ja ein sehr großes Netzwerk. Also das ist ja in den letzten 10 Jahren doch beträchtlich gewachsen. Über wie viele Menschen reden wir in diesem Netzwerk direkt und indirekt? Kannst du da vielleicht einen kurzen Einblick liefern?
Ja, wir sind jetzt aktiv so in 16 Städten, in denen es regionale Gruppen gibt, die sich treffen. So jetzt in der Vor-Corona-Zeit hat man sich dann regelmäßig getroffen oder auch ist man zum sogenannten Mindful Coworking zusammengekommen. Wir hatten den ganzen Tag gemeinsam gearbeitet in Achtsamkeit, in Sammlung und Konzentration mit Austausch über die Arbeit, als auch dass man eine bestimmte Art des Arbeitens auch gemeinsam einübt. Wie viele Menschen sind es? Es sind aktive, also die das Netzwerk tragen, also die Regionalgruppen leiten oder in Projekten dabei sind, das so 60, 70. Mhm. Es sind dann die Regionalgruppen, die wiederum es haben wir haben einen Förderkreis, da sind dann über 100 Personen drin und Institutionen. Und dann haben wir diejenigen, die eben auch an Veranstaltungen teilnehmen. Und das sind dann mehrere hundert, die sich mit uns also enger verbunden fühlen.
Das ist schon eine große Sache. Also es sind ja Menschen, die sich ja eben nicht nur aufgrund ihres Mindsets treffen, sondern eben ja auch, um ihre Praxis auszuüben und zwar gemeinschaftlich auszuüben. Ne? Viele Menschen sitzen zu Hause in Kellern, Schlafzimmern, Wohnzimmern, um alleine zu meditieren. Und bei euch kommen wirklich Gruppen zusammen, um hier das Gemeinsame auch erleben zu können. Nun hat ja Corona mit Covid-19 ja, und so ein bisschen die physische, soziale Nähe genommen in den letzten 10, 11, 12 Monaten. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Seid ihr auch alles auf digital, virtuell gezwitscht oder was habt ihr gemacht?
Ja, wir haben erstmal natürlich gedacht, das geht alles viel schneller vorbei. Und als es dann aber klar wurde, dass wir uns auf längere Frist eben nicht treffen können, haben wir dann eben auch das Digitale voll auch genutzt. Und das hatten wir vorher auch schon. Wir hatten also vorher auch schon Gruppen, die sich digital, also über Zoom, früher über Skype getroffen haben. Und darauf konnten wir dann sehr gut aufsetzen. Und das ist ganz viel Neues entstanden. Und vor allen Dingen so die Zusammenarbeit über regionale Grenzen, auch über nationale Grenzen hinaus, hat das alles sehr befruchtet. Also wir haben dann viele Veranstaltungen gemacht, wo dann Leute dann auf einmal aus dem ganzen deutschsprachigen Raum kamen. Oder wir sind im Moment auch in der Internationalisierung, dass wir dann auch Meetings machen konnten, wo Leute aus 10 verschiedenen Ländern dabei sein konnten. Und ist alles möglich. Und wir haben am Anfang so gedacht, ja, also wenn man als Gruppe meditierend zusammenkommt, dann ist es eben das Besondere eben, dass man in einem Raum auch versammelt ist. Und was kann man davon ins Digitale übertragen? Und es ist doch schon mehr, wesentlich mehr, als wir dachten. Also wir haben ganze Retreats, also mehrtägige Meditationsseminare digitalisiert, allerdings auch sehr behutsam, also mit viel Pausen, mit viel Offline-Pausen, mit viel kleinen Gruppen, also wenig Zeit, wo alle in einem Zoom-Raum waren als große Gruppe, sind immer wieder aufgelockert, kürzere Sequenzen, Pausen, wir nennen es dann wahre Pausen, in denen es dann wirklich auch nichts zu tun gibt, wo man dann auch zwischendrin auch das Smartphone mal auslässt, wo man eben die Pause nicht füllt mit anderen Aktivitäten. Und das hat also uns sehr zusammengebracht, so als Gruppe. Aber wir haben auch Morgenmeditationen regelmäßige. Wir haben Rezitationen gemacht, sogar Teezeremonien. Mhm. Also haben wir organisiert, virtuell. Und ja, das ist eine sehr schöne Sache. Mhm.
Und ich kann nur sagen, dass die Glocke, die du dann zu Beginn unseres Gespräches gestartet hast, auch über meinen Kopfhörer ganz fantastisch ankam. Also es war wirklich wie live direkt hier neben mir stehend. Also es kann durchaus funktionieren. Ne? Jetzt hast du ja über die Veränderungen aus deiner Wahrnehmung gesprochen, dass durch die Digitalisierung, insbesondere natürlich durch die digitalen Medien in unseren Handtäschlein und Jackets, das Internet und damit die stetige Ablenkung immer zur Verfügung steht. Du hast vor vielen, vielen Jahren den Begriff der Achtsamkeit mit nach Deutschland gebracht und ihn geprägt, auch im deutschsprachigen Bereich. Was kannst du aus deiner langjährigen Erfahrung und Praktizieren der Achtsamkeit kurz erläutern? Was verstehen wir unter dem Prinzip der Achtsamkeit?
Also Achtsamkeit selbst wird im Buddhismus gesehen als königlicher Geisteszustand, so wie wir viele andere Geisteszustände auch haben. Also so wie wir können ärgerlich sein, wir können konzentriert sein, wir können neidisch sein, wir können ängstlich sein. Und dann gibt es diesen einen Zustand unseres Geistes, die Achtsamkeit, in der wir im gegenwärtigen Augenblick sehen können, was passiert genau im gegenwärtigen Augenblick, ohne einzusteigen, ohne direkt zu bewerten. Also jemand kommt zum Beispiel in die Tür hinein und ich merke, Achtsamkeit merkt in mir, mein Körper spannt an. Das ist Achtsamkeit auf den Körper. Ja, oder ich merke, ein Gedanke steigt auf. Das ist Achtsamkeit auf die Gedanken. Ich nehme einfach wahr, was im gegenwärtigen Augenblick passiert und auch welche Wirkung das auf mich hat. Ich merke zum Beispiel, dass ich diese Person bewerte, dass da jemand reinkommt. Oh Gott, der schon wieder, ja. Und ich merke, wie dadurch in mir so eine leichte Gereiztheit aufsteigt. Und je stärker die Achtsamkeit ist, desto mehr kann ich all das im gegenwärtigen Augenblick betrachten. Und ich merke auch, welche Auswirkungen bestimmte Geisteszustände zum Beispiel haben. Und das bedeutet eben auch, dass Achtsamkeit ein Kompass ist, auch für ethisches, heilsames Handeln in unserer Gesellschaft. Mein Lehrer hat immer gesagt, wenn wir Achtsamkeit praktizieren, praktizieren wir nie nur für uns selber, sondern immer für alle anderen auch. Weil wenn ich zum Beispiel achtsam zuhöre, dann ist es ein Zuhören, was erstmal ganz offen, ohne Bewertung, versucht, verstehend das wahrzunehmen, was der andere sagt und was er auch nicht sagt. Es geht mir um Verstehen. Und das ist etwas, was Menschen unheimlich sich wünschen, na, verstanden zu werden oder jemanden, der einfach erstmal nur zuhört und nicht gleich mit einem Ratschlag da ist, der nicht gleich ein Urteil hat, na, und der überhaupt mal präsent ist. Ja, das ist ja etwas, was nicht selbstverständlich ist. Viele sind ja auch gerade in digitalen Zeiten sind sie ja halb beim Smartphone, halb da, halb im Internet. Und wenn man mal fragen würde, zu wie viel Prozent seid ihr denn jetzt eigentlich da in diesem Gespräch? Ja, dann sind das vielleicht so, dann ist man vielleicht manchmal 30%, ne? Und ein Teil ist dann schon so ein bisschen abgelenkt. Und da gibt's auch diese Zusammenhänge, ne? Zwischen dem Digitalen und dem, sage ich mal, Analogen. Wo man ja auch sieht, wenn schon Handy auf dem Tisch liegt, ist häufig, hat man ja herausgefunden, die Konzentration, die Sammlung, die Orientierung auf mein Gegenüber geringer. Ja. Okay, aber nochmal zum Thema Prinzip der Achtsamkeit. Ich würde nicht sagen, dass ich das in irgendeiner Form nach Deutschland gebracht habe. Da gab es viele bedeutende Lehrer, die das getan haben. Der Thich Nhat Hanh ist einer. Es gibt die ganze Bewegung um Mindful Business, um das MBSR, das Mindful Based Stress Reduction, die da viel getan hat. Andere buddhistische Lehrer, ja, die da über Jahrzehnte Seminare zugemacht haben und das ist so richtig gehypt hat. Das ist jetzt eben, ich würde jetzt mal sagen, die letzten 10 Jahre mit den Meditations-Apps und dass das eben auch eingehalten hat in Silicon Valley, große Tagungen da stattgefunden haben. Und diese Begeisterung, Faszination von Mindfulness, das ist ja dann der englische Begriff für Achtsamkeit, dann sehr stark gestiegen ist.
Für mich bist und bleibst du aber das Gesicht der Achtsamkeit in Deutschland, lieber Kai. Aber zum Prinzip der Achtsamkeit gleich nochmal nach dem nächsten Jingle. Okay, Gesicht hin oder her oder wer auch der Treiber in Deutschland für dieses Prinzip der Achtsamkeit war. Aber du hast beschrieben, dass das Menschen, die achtsam sind, offensichtlich eine hohe Sensibilität gegenüber ihre Gedanken, ihre Emotionen und auch im Hinblick auch ihrer physischen Veränderungen haben bei bestimmten Gemütsstimmungen. Und jetzt mache ich aber nicht nur im Business, sondern auch im privaten Umfeld immer wieder die Beobachtung, dass die Menschen aus meiner Perspektive am besten leben, die das nicht haben. Also nach dem Motto, stumpf macht schlau oder happy. Jetzt frage ich mich, gerade die nun eine hohe Sensibilität gegenüber sich selber haben, nun ja auch nicht nur jetzt diese Analysefähigkeit haben, sondern sie brauchen ja auch denn irgendwie eine, wie soll ich das nennen, ohne jetzt wirtschaftlich zu klingen, so etwas wie eine Umsetzungsfähigkeit haben müssen. Was schlägst du vor? Also jemand, der jetzt eine hohe Sensibilität hat und eine hohe Achtsamkeit gegenüber sich und seinem Umfeld schon pflegen kann, wie kann er nun vielleicht sogar, schreckliches Wort, aber methodisch weiter vorgehen, um dann trotzdem happy zu sein, vielleicht sogar happier als jener, der stumpf durch die Welt läuft?
Ich denke, das eine ist mal diese Umsetzungsfähigkeit, von der du sprichst. Also manche denken, Meditation und Effektivität oder Dinge auch in die Welt zu bringen, das würde sich ausschließen. Und wenn ich da zum Beispiel meinen Lehrer betrachte, der hat an die 100 Bücher verfasst, der hat eine internationale Gemeinschaft gegründet, der hat über 1000 Mönche und Nonnen ordiniert und es gibt in über 100 Ländern Meditationsgruppen und er hat trotzdem noch Gedichte geschrieben und hat einen kleinen Garten und hat Kalligrafien gemalt. Also ein sehr, sehr produktives Leben und gleichzeitig aber, wenn du ihm begegnest bist, ruhend in der Gegenwart und geht immer genau in der Aktivität, die gerade anstand. Also sei es von A nach B zu gehen, sei es mit einer Person zu sprechen, sei es einen Vortrag zu halten, sei es ein Buch zu schreiben, sei es zu essen. Also dieses Single-Tasking, dieses Ruhen in der Aktivität, die man gerade macht und die auch 100% zu machen. Und das ist etwas, also was eine ganz große Kraft hat, ja, und was dann natürlich auch eine hohe Qualität hat in dem. Und wenn das zur Gewohnheit wird, dann ist das wunderbar. Das ist was ganz anderes, als wenn ich irgendwo immer so meinem, ich nenne das jetzt mal meinem großen E-Mail-Berg hinterherrenne und versuche, den abzuarbeiten. Und das Zweite ist natürlich, dass du, also was ist denn eigentlich das, was du wirklich machen möchtest? Also möchtest du die Ziele, die andere dir vorgeben, effektiv, effizient abarbeiten, so wie die sich das vorstellen? Aber was möchtest du denn für dein Leben? Was sind denn deine Ziele? Was sind deine Werte? Und inwiefern passt das denn auch zusammen, was du machst mit deinen Werten? Und da hilft uns die Achtsamkeitspraxis also wirklich als Kompass, dass du merkst, welche Menschen, also mit welchen Menschen möchtest du mehr Zeit verbringen, mit welchen Aktivitäten, wie möchtest du die Dinge machen? Und das ist gar nicht so trivial. Also ich habe selber gemerkt, dass ich durch mein Studium da sehr geprägt war von Glücksvorstellungen der Gesamtgesellschaft. Also es gibt die Leute, die dir Glücksangebote machen, die dir sagen, das sind hier die Wege zum Glück. Und viele Unternehmer, auch Menschen, die sehr erfolgreich sind und die dann auch mit der Meditation angefangen haben, die kommen irgendwann an den Punkt, wo sie diesen Glücksversprechen einfach nicht mehr trauen und eben andere Wege gehen, um zu was zu kommen, was sie auf einer tieferen Ebene zufrieden macht.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.
Jeder kann KI. Du arbeitest im Marketing, Vertrieb und Kommunikation? Dann geht es dir sicher auch so wie mir. Ich möchte mal schnell einen Post in meinem sozialen Netzwerk absetzen, mir fehlt aber ein passendes Foto. Und dann die Herausforderung mit dem Texten unter Arbeitsstress. Das Ergebnis? Ich unterlasse es meist ganz und verzichte auf wertvolle Opportunities. Um diese und andere alltäglichen Marketingprobleme zu lösen, gibt es die KI-Toolparty.de. Registrieren und in kurzer Zeit Probleme mit künstlicher Intelligenz lösen. Das macht nachgewiesen erfolgreicher. Du bekommst dazu regelmäßig neue Perspektiven für deinen Job, profitierst vom KI-Trend der Zukunft, erhältst KI-Tools-Updates und lernst in Webinaren, wie man sie richtig und smart anwendet. Einfach registrieren unter ki-toolparty.de. Jeder kann KI.